Heroes of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History. Dieses Mal geht's um dich.
Ja, wir hatten es ja schon angekündigt, es wird sehr persönlich in den nächsten Wochen.
Ich wollte gerade fragen, worüber sprechen wir persönlich, über deine Wände oder über dein Innenleben oder über dein...
Die Tapetensituation treibt Chris, glaube ich, in den Wahnsinn, weil ich bin ja nach Schweden gezogen und hier im Hintergrund sind crazy Tapeten.
Hm? Ja, zurück dein, wo du hergekommen bist, akademisch gesehen.
Ja, auch.
Also du bist in Uppsala wieder.
Genau.
Hast einen Vertrag, haben wir in der Folge über mich gehört, über 4 Jahre unterschrieben.
Ja, hatten wir auch, glaube ich, schon in der Folge, die wir kurz bevor unsere Sommerpause oder so aufgenommen haben.
Das kann gut sein, ja. Genau, 100%. In einer Grad School.
Ja.
Am Department for the History of Political Thought.
Nein. Also, die Doctoral School heißt History of Political Thought.
Ah, ja.
Ich bin am Department of History of Ideas.
Ja, das
hieß bisher noch History of Ideas and Science, heißt jetzt aber nur noch auf Ideas.
Wollte mich jetzt da so eine Haltung hinreißen lassen und lass es.
Ich habe erst vor kurzem jetzt so einen kleinen Artikel gelesen über die Ideengeschichte in Schweden.
Hm.
Der war interessant.
Das hoffe ich. Was sind das so prominente Namen?
Keine Ahnung. Namen.
Werke. Namen? Was ist ein schwedisches ideengeschichtliches Werk?
Ehrlich, ich weiß es nicht, aber...
Aber war gut.
Das ist ein, nein, der Artikel? Ja, es ging da nur, dass die Ideengeschichte generell in Schweden eine besondere Stellung hat. Und schon eine sehr lange Tradition. Also so präsent wie hier in Schweden war für mich die Ideengeschichte in Deutschland nicht. Und das war was ich einfach nur so gefühlt wahrgenommen habe und dann eben mit einem Artikel jetzt unterstrichen habe. Ich werde den Artikel verlinken in die Shownotes. Mhm. Er ist nicht mal 10 Seiten lang. Mhm. Also man kann ihn einfach kurz so runterlesen.
Ja, aber es macht ja erstmal noch keine Konkurrenz zur Situation in Deutschland auf, aber egal, also was mich jetzt noch verwirrt als eifriger Zuhörer, deine Diss geht ja mehr oder weniger um Umweltgeschichte. Und die der anderen Promovierenden auch irgendwie. Das heißt, eure Doctoral School for History of Political Thought hat da nochmal eine Spezifikation Richtung Umwelt?
Nein. Also Ausgangspunkt ist, und das habe ich auch jetzt erst, also ich war letzte Woche auf so einem Seminar, wo wir uns alle 10, also wir sind insgesamt 10 Leute, die ihren PhD machen innerhalb dieser Doctoral School, und da waren wir auf einem Seminar. Und die Head of Doctoral School, Jenny Anderson, die hat das nochmal erklärt. Der schwedische Staat hat eine Evaluation gemacht bezüglich Geisteswissenschaften. Ich glaube, Humanities generell ging es darum. Vielleicht sogar Ideengeschichte und Political Thought speziell. Rauskam, es gibt zu wenig, also haben sie große Funding-Projekte angelegt, auf die man sich eben bewerben konnte. Mhm. Jenny hat sich da beworben. Ich glaube, hat halt kurz ein Team zusammengetrommelt von anderen Lecturer, ProfessorInnen, alles Mögliche. Und die haben das dann eingereicht, eben diese Doctoral School, und haben das Funding bekommen. Die waren auch nicht die einzigen, die Funding bekommen haben. Es gibt auch noch andere Projekte, die da gefundet wurden. Genau. So kam das alles zustande. Und das Ganze kam wirklich innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr.
Mhm. Ja. Und weil die Ausschreibung war doch auch... War die auf Hazards Kult oder irgendwie haben wir die beide gesehen?
Nee, ich glaube, sie war nicht auf Hazards Kult und wir haben uns noch gewundert. Oder sie kam erst viel, viel später auf Hazards Kult, weil wir haben sie zuerst auf Twitter gesehen gehabt.
Ehemals ein gutes Medium.
Genau. Und da war sie noch nicht auf Hazards Kult. Und wenn sie überhaupt auf Hazards Kult war, dann erst viel später auf jeden Fall.
Und da ging es aber, um da nochmal irgendwie nachzubohren, verzweifelt, ob ich nicht doch ein bisschen recht habe, um Umweltgeschichte. Irgendwo stand doch Umwelt.
Nein, also ja, also es war generell der Call für eben diese Doctoral School, aber dann stand dran, man kann sich praktisch mit allen möglichen Themen dort bewerben, beispielsweise Umwelt, aber auch beispielsweise Geschichte der Zukunft, also 5 andere Dinge auch noch und dann Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Verwunderlich ist es natürlich nicht, dass jetzt doch einige Umweltgeschichte machen, weil, ja, ich meine, schauen wir uns die Welt an. Aber es ist alles Mögliche dabei.
Aber jetzt nicht die Geschichte der deutschen Geschichtswissenschaft zwischen 1960 und 1990?
Nein, allerdings einer macht DDR-Kram. Aber da geht's auch nicht um Geschichtswissenschaft, sondern da geht's um Rückgaben kolonialer Raubkunst.
Ich meine, wenn ihr da einen Gastlecturer Researcher braucht, ich bin offen. Egal, wir schweifen ab. Okay. Also ihr hattet da ein Gruppenevent, um euch alle kennenzulernen, weil die Doctoral School über mehrere Standorte verteilt ist.
Ja, genau. Über 4 Standorte in Schweden. Uni Göteborg ist dabei, Uni Stockholm, Uni Uppsala und Uni Södertälje im Süden von Stockholm, ein paar Kilometer südlich von Stockholm. Insgesamt 10, wovon 4 von uns in Uppsala sind und auf die restlichen Unis jeweils 2 verteilt.
Und die Head of Department Jenny ist auch in Uppsala.
Genau, die ist dort also die macht ganz viel Kram. Zum einen ist sie auch Head of alle PhD-Studies am Department in Uppsala sowieso, dann Head of Doctoral School, hat ein Projekt zum Thema, das ist relativ neu gestartet, Neoliberalisms in the Nordics, und macht noch ganz viel anderen Kram. Ist auch meine Supervisorin geworden tatsächlich, war eine meiner Wunschkandidatinnen. Ich habe sie bekommen, das hat mich sehr gefreut.
Das heißt, dass du die nicht auswählst, sondern das jetzt nicht zugeteilt wird, aber eher schon mit Wunschvorstellung, aber, oder?
Ja, mit Wunschvorstellung. Es wird zugeteilt und du kannst dein Veto dagegen einlegen. Du kannst sagen, du möchtest lieber jemand anderes haben. Dann muss man halt gucken, ob die Person überhaupt Kapazität hat, weil nicht jede Person im Department hat Kapazität. Für mich wäre auch noch eine andere in Frage gekommen, die hat aber definitiv keine Kapazität. Also niemand von uns ist unglücklich mit den Leuten. Und ich habe das Gefühl, also bei mir ist so, Jenny ist inhaltlich relativ nah an mir dran. Also die hat auch schon beispielsweise viel zu Zukunft gemacht, ein bisschen was zur Umwelt, Emotionen noch nicht so wirklich. Aber auch viel so Globalgeschichte, Globalität und so weiter. Der andere, mein zweiter Supervisor, Franz, der ist inhaltlich eigentlich gar nicht an mir dran. Also ich finde es auf jeden Fall nicht schlimm. Ich finde die Kombi eigentlich, glaube ich, gut aus jemand, die inhaltlich ziemlich in meinem Thema drin ist und einer nicht. Und die ergänzen sich menschlich richtig, richtig gut. Und das ist das, was ich das Gefühl habe, oder mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die genau das halt auch sagen. Die beiden Supervisoren, die ihnen zugeteilt wurden, sind, die würden sich richtig gut ergänzen. Und das wäre zusammen ein richtig gutes Match alles. Und du hast auch deine Supervision-Meetings einmal im Monat mit beiden zusammen.
Und ist der Franz dann theoretisch eher auf dem, was du machst? Oder was sind seine, weil die Beschreibung war jetzt immer quasi qualitativ bei Jenny.
Der ist eher wissensgeschichtsmäßig unterwegs.
Ein großartiges Feld.
Der hat Carl Philipp zum Beispiel betreut.
Ja, der Mensch, der einen Aufsatz geschrieben hat im neuen HIC, History of Intellectual Culture.
Genau, der auch Researcher in Uppsala war oder da sein PhD gemacht hatte. Und der hat auch so Geschichte als Wissenschaft und sowas gemacht. Aha, aha. So Sachen macht er inhaltlich.
Keiner von euch ist unglücklich. Wer seid ihr denn?
Also gut kennen tue ich die anderen 3, die mit mir in Uppsala sind. Wir teilen uns auch ein Büro. Wir haben ein Büro zu viert. Einer, der hat seinen Bachelor und Master, glaube ich, in Japan gemacht. Der kommt aus Wirtschaftswissenschaften tatsächlich. Economic History. Kannst du dort halt im Zweig der Economics machen. Dann eine andere, die hat 3 Jahre jetzt in Brüssel gearbeitet, im EU-Kontext. Die hat so einen internationalen Master gemacht an unterschiedlichen Standorten, unter anderem Ungarn. Und die andere, die kommt von der Uni Uppsala, auch von dem Department tatsächlich. Genau. Aber ja, doch, ziemlich international wir. Wenn du dann die größere Runde von den 10 anguckst, sind es doch eigentlich mehr aus Schweden tatsächlich. Ein anderer ist noch aus Dänemark. Mhm. Ein anderer ist Schwede, wohnt aber schon seit einer Weile in Deutschland. Und der Rest ist, glaube ich, aus Schweden. Und haben alle ihren Master aber in der Geschichtswissenschaft gemacht, beziehungsweise der eine in Philosophie. Und wir kommen aber, die wenigsten kommen aus der Ideengeschichte. Und das hat man insofern gemerkt, als dass beispielsweise wir alle das erste Mal Quentin Skinner gelesen haben, was hier aber am Department ein Ding ist, das du, glaube ich, im Bachelor im ersten Semester, im ersten Seminar liest. Cambridge School.
Der dann in der Cambridge School, okay, das hast du gerade gesagt, ich habe es zu spät verarbeitet im Hirn. Es klingt so, als würde ich über dein Dings hinweggehen. Naja, ich erkläre dir jetzt mal, was du da machst.
Genau.
Lass mich mal runterbrechen. Schön. Würdest du sagen, das ist ein Vor- oder Nachteil, in dieser Ideengeschichte erstmal jetzt nicht unerfahren zu sein, aber da kein Standbein zu haben?
Ich empfinde es entweder als Vor- noch als Nachteil, glaube ich. Deshalb, weil es für mein Diss-Thema da, glaube ich, nicht drauf ankommt, dass ich daherkomme oder dass ich daherkommen würde, dass das mir irgendwie gut tun würde, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir denke, was wir jetzt zum Beispiel, also das Seminar, wo wir jetzt Skinner auch gelesen haben, das war eben Introduction to Political Thought. Da haben wir auch Kosellek gelesen. Wir haben Sebastian Konrad gelesen zur Globalgeschichte und so. Also das sind alles Dinge, die mir nicht fremd sind. Skinner war mir fremd, ja. Aber der Rest halt nicht. Es kommt mir aber so ein bisschen so vor, dass ich mit dem Background von der, wie alle hier sagen, das Normal History Department, ein bisschen mehr, gerade sowas wie Postcolonial Theory oder so, ein bisschen mehr hatte. Aber das ist irgendwie so nicht so die Perspektive, auf die groß geguckt wird, habe ich so das Gefühl, auch jetzt in den Seminaren oder so. Von dem her ist es irgendwie noch was anderes, was man da mitdenkt, glaube ich, wenn man dann die Texte liest.
Wir hatten das im Zuge deiner Masterarbeit beziehungsweise in der Nachbesprechung deiner Masterarbeit. Und es ist egal, was du damals gesagt hast, aber würdest du jetzt von dir sagen, dass du dich einer bestimmten Richtung angehörig fühlen möchtest?
Ja, das ist witzig. Ich unterhalte mich da immer mit einem anderen, der auch aus Deutschland kommt, weil zusätzlich gibt es noch 2 andere PhD-Studis, die neu angefangen haben im Department, aber eben nicht innerhalb der Political Thought. Und mit dem einen haben wir genau darüber gesprochen, weil am Anfang, als Jenny mit uns die Introduction gemacht hat, also generell zum Department und alles Mögliche, hat sie ja gesagt, ihr habt jetzt 1 Jahr Zeit, euer PhD-Projekt zu überarbeiten. Guckt euch um, was interessiert euch, was wollt ihr wirklich machen, bla bla bla. Und wo wollt ihr euch verorten? In welche Richtung? Ich weiß es im Moment noch nicht tatsächlich. Also ich denke, Umweltgeschichte ist was, wo ich im Moment mit meiner Diss hinkomme wahrscheinlich. Emotionsgeschichte, ja.
Und ja, das sind ja so Ziele, aber wenn man dich jetzt fragt, so, oder ihr 10 so bescheuerte Gruppenspielübungen, um sich besser kennenzulernen. Mhm. Großer Fan, richtig großer Fan. Und dann die Frage wäre, okay, beschreibt euch mit einem Zugang oder das macht euch wissenschaftlich aus. Und es ist genauso eine blöde Frage wie alles andere, nennen ein Küchengerät, was dir am ehesten beschreibt oder ähnlichen Unsinn. Aber was wäre so dein Sintertane Kulturgeschichte oder Sintertane Geschichte? Nur nicht Mittelalter, oder?
Genau, Geschichte, Neuzeit.
Ah ja, okay.
Modern History, würde ich da sagen.
Okay, darauf wollte ich raus. Okay.
Und das ist super allgemein und sagt gar nichts.
Naja, wie alles halt, oder wie vieles, würde ich behaupten. Ja. Aber sind alle bei euch Modern History oder also offenkundig jene Arbeit zur DDR auch?
Ja, die meisten bisschen frühe Neuzeit vielleicht noch, aber sonst Neuzeit. Ja.
Okay. Schade, weil ich glaube, dass so wirklich eine Tiefe oder so ein Tiefenschnitt in so Zusammenhängen ganz cool sein kann. Mhm. Aber liegt auch daran, dass ich die Antike sehr sehr schätze oder die Menschen. Dann die wichtigste Frage, die wir komplett aus Acht gelassen haben, wie ist die Mensa in Schweden? Wir haben schon gesagt, Kindergarten billiger, 4 Jahre Vertrag, 100%. Zählt alles nicht ganz so viel, wie ist die Mensa?
Gut, es gibt mehrere. Also in dem Gebäude, in dem ich bin, die ist ganz gut. Und dann gibt's in der ältesten, glaube ich, und größten Bib, größte auf jeden Fall. In der größten Bib gibt's noch eine Mensa und die ist sehr gut,
würde ich sagen. Okay, heißt?
Das Essen schmeckt gut. Es ist nicht wie in Tübingen, dass du es direkt aufs Tablett bekommst.
Das war auch die Hauptmensa. Dort bin ich auch nicht hingegangen, deshalb, ja.
Das finde ich so schrecklich, wirklich.
Also, es war auch die einzige, die es so gemacht hat.
Ich weiß, aber ich glaube, das gibt's hier keine. Es gibt halt warmes Essen. Du kannst wählen zwischen 2 Dishes. Eins vegetarisch, eins mit Fleisch meistens. Sonst gibt's noch unterschiedliche Sandwiches, Salatbar, Muffins, alles Mögliche.
Ich meine, klingt solide.
Zimtschnecken natürlich.
Ja, Zimtschnecken. Klingt solide, aber jetzt auch nicht so, dass ich für die Mensa hingehen würde, muss ich sagen.
Für die Mensa würde ich auch nicht hingehen.
Also man muss es ja auch, man darf nicht alles hochloben. Gut, also Mensa in Ordnung, akzeptabel. Wie sieht eine typische Woche für dich aus? Wir sprechen ja Montag bis Sonntag.
Ich gehe tatsächlich Montag bis Freitag ins Büro. Habe ich mir angewöhnt.
Von bis?
Ich komme spät und gehe spät, weil ich habe meinen Tagesrhythmus etwas umgestellt. Ich stehe tatsächlich meistens schon 7 auf, damit ich noch Sport machen kann, damit ich dann zwischen 10 und 11 im Büro bin. Also genau, ich stehe auf gegen 7, arbeite dann erstmal ein bisschen zu Hause, weil ich brauche immer ein bisschen Zeit, bevor ich Sport machen kann, nachdem ich aufgestanden bin. Ich bin keine Person, die aus dem Bett springt. Genau, dann mache ich Sport und dann gehe ich irgendwann an die Uni und dann, wir haben immer Dienstag und Donnerstag die Higher Seminars. Da passieren unterschiedliche Dinge. Einmal ist es das Higher Seminar von den History of Science. Da ist jetzt morgen beispielsweise, stellt einer einen Artikel vor, den er bald veröffentlichen möchte und will dann noch Feedback, wie er das umschreiben kann. Das heißt, den Artikel haben wir jetzt alle gelesen, die da morgen hingehen. Dann stellt er den kurz vor und besprechen wir den. Donnerstags ist dann manchmal auch so eben Midterm-Seminar. Also wenn jemand bei der Hälfte seiner Diss ist, stellt er 2 Chapter vor oder beziehungsweise alle lesen sich 2 Chapter durch. Man lädt eine Person von außen von der Uni ein und macht und spielt schon so ein bisschen Fanskram. Das Gleiche findet am Schluss statt, ein halbes Jahr bevor du deine Diss abgibst. Praktisch schon das fertige Draft, das du danach halt noch umschreiben kannst. Da war ich letzte Woche bei einer, die hat ihre Diss über Patientenakten geschrieben. Da war eine aus Deutschland da zum Beispiel, die nicht so viel anfangen konnte mit dem ganzen Higher Seminar, glaube ich, und wieso der Vibe da eigentlich sein soll. Die hat es zu einer sehr steifen Veranstaltung gemacht, was es eigentlich tatsächlich nicht ist. Aber sie hat auch gleich von Anfang an gesagt, dass sie das nicht kennt aus Deutschland, das Ganze. Genau, das solche Seminare, dann habe ich ab im November fängt ein Kurs an in Stockholm für PhD-Studis, da geht's um Emotions, Climate and Environment, also genau mein Thema. Ab da habe ich dann einen Kurs, da werde ich dann auch lesen für den Kurs und hingehen zu dem Kurs. Sonst einmal im Monat treffen mit meinen Supervisern, da muss ich jetzt eben diesen ISP-Plan, heißt es, machen, was ich wann 4 Jahre mache, und meine Supervisor wollen, dass ich das tatsächlich nach Monat aufschlüssel. Welche Kurse ich wann mache, wann ich auf einen Workshop gehe, wann ich auf eine internationale Konferenz gehe, wann ich einen Artikel abgebe, wann ich die ersten 2 Chapter abgebe, wann ich das Grundgerüst von meiner Diss habe, bla bla bla. Und sonst halt eben schon researchmäßig anfangen. Mir überlegen, welche NGOs will ich untersuchen, welche Thinktanks, wo liegen meine Quellen, wo ins Ausland will ich hingehen, ist was, was ich mir jetzt schon überlegen soll. Und Samstag, Sonntag mache ich tatsächlich meistens auch noch so ein bisschen was für die.
Das heißt, wenn du im Büro hockst von, was weiß ich, 11 bis, ich sage jetzt einfach mal 7, ist ja wurscht. Was tust du in der, also Hauptsache um die Diss, also jetzt nicht irgendwie, oder deine Kurse?
Ich habe einen angefangen gleich in meiner ersten Woche, glaube ich. Der Kurs hieß Scientific Racism. Der war schon spannend, ging aber mir zu viel um die Zeit der Aufklärung. Ging mir zu viel um Kant. Dann war ich eben letzte Woche bei meinen Supervisor mit dem ISP-Plan und dann stand da praktisch dann drin, dass ich 5 Kurse in meinem ersten Semester mache. Und das ist zu viel. Und dann habe ich gesagt, gut, dann war es das für mich mit dem Racism-Kurs. Das heißt, da bin ich jetzt raus. Mhm. Und dann habe ich den Kurs Introduction to Political Thought. Da muss ich auch fürs Seminar lesen, fürs Seminar dann was schriftlich abgeben. Und sonst aber tatsächlich, genau, ist angefangen, mir zu überlegen, mit welchem Programm ich meine DIS, die Struktur und alles Mögliche machen möchte und die Organisation. Das habe ich aber jetzt soweit fertig und kann jetzt wirklich anfangen, dann Bücher zu lesen, beziehungsweise so rum zu googeln, wer vor der UN gesprochen hat, welche NGOs und mit welchen NGOs ich mich halt beschäftigen möchte.
Mhm. Auf 4 Jahre musst du das nicht aufdröseln. Aber was sind so Meilensteine deines Plans? Also
Ende des ersten Jahres muss ich im Higher Seminar meine Gliederung vorstellen. Vorläufige Gliederung und kurze Vorstellung, was ich überhaupt machen möchte. Das ist ein Meilenstein und dann ist irgendwann im zweiten Jahr, eher Anfang des zweiten Jahres, beziehungsweise nee, das stimmt nicht. Ich glaube im Spring-Semester des zweiten Jahres 2 Kapitel geschrieben zu haben. Genau, das sind so erstmal die wichtigen Meilensteine.
Aber ist das früh? Also vorhin, oder nee, es ist während der zur Halbzeit müssen 2 Kapitel stehen.
Ungefähr.
Ist es dieses Event, okay.
Also ich meine, das ist eh ein bisschen schwierig, das so zu sagen, weil es ist so, mein Vertrag geht auf 4 Jahre. Also die Uni bezahlt mich für 4 Jahre. Und die meisten Leute gehen aber ins Ausland mit Scholarships. Weswegen du dann eben Verlängerung hast sozusagen nachher hinten raus. Mhm. Und zusätzlich ist es bei mir ja so, dass wenn ich Teaching habe, dann verlängert sich die Zeit auch für meine DIS. Also es gibt unterschiedliche Aufgaben, die dir Verlängerung nachher hinten rausgeben. Das ist auch so, wenn du zum Beispiel, also wir haben so eine vom Department aus. Wir haben auch zum Beispiel so eine PhD Association am Department und wenn du da eben Head of bist, dann kriegst du zum Beispiel auch Verlängerung hinten raus dann. Und wenn du dann noch derjenige bist, der vom Department aus praktisch eine Ebene höher geht, wo sich dann alle, also von den unterschiedlichen Departments jeweils einsenden von den PhD-Studis, dann kriegst du auch Verlängerung hinten raus und so weiter und so fort. Also es gibt da unterschiedliche Ämter sozusagen, die du einnehmen kannst und dafür kriegst du dann Verlängerung.
Das ist offenbar sehr minutiös auch aufgedröselt.
Ja, tatsächlich. Du kriegst auch eine Excel-Tabelle, die du selber ausfüllst, damit du für dich weißt, wie viel Prolongation du bekommst. Das gleiche gilt für Krankheitstage. Wenn du eine bestimmte Anzahl an Krankheitstagen hast, kriegst du auch Verlängerung.
Scheint flexibel zu sein. Sehr schön. Wann ist die nächste Podcast-Aufnahme zu deinem Projekt, egal was du hast?
Ich weiß nicht, Ende des Jahres? Ja. Zu früh?
Nein, um Gottes Willen. Also ich glaube, weil ich glaube, dass man dann schon auch in der Rückschau eine bestimmte Entwicklung sieht und die sieht man nicht, wenn man nur 3 Folgen hat.
Genau, vielleicht machen wir es auch so, dass wir Ende des Jahres eine machen, wo wir beide über unsere DIS sprechen.
Dass ich noch 11 Monate habe, du dir gerade überlegst, ob du auf die Uni in Barbados gehst oder Cambridge.
Nee, Cambridge auf jeden Fall nicht.
Und mal schauen, ob du den zweiten Mac dann doch noch bekommst. Können wir gern machen.
Ich wollte sagen, ich finde es auch toll, dass ich im Büro mit 3 anderen bin, die auch jetzt angefangen haben. Hm?
Ich frage dich das auch nochmal in 2 Monaten oder in 14.
Weil du dann glaubst, dass die mir auf den Keks gehen?
Ich glaube einfach, es gibt so Phasen. Also nicht, dass es was Endgültiges ist.
Ja gut, aber wenn sie mich nerven, bleibe ich halt zu Hause. Also ich muss mich dem ja nicht aussetzen.
Kannst du zu Hause arbeiten?
Oh ja. Also kann ich im Sinn von darf ich oder im Sinn von kann ich?
Kann.
Ich habe meinen kompletten Master zu Hause gearbeitet.
Nee, war ja auch
Corona hat mich geteacht, dass ich das kann.
Und willst du auch, also weil das sind ja auch nochmal Unterschiede.
Ja.
Ja, weil ich glaube, das sind auch so unterschiedliche Arbeitstypen, die wir da darstellen. Mhm. Aber auch das hat ja Vorteile. Gut, also dann 4 Jahre plus Schweden. Mhm. Worauf freust du dich neben dem PhD dort? Wirst du Schwedisch sprechen können nach dem PhD?
Hoffentlich, ja. Also ich bin an den Schwedischkurs an der Uni für Staff-Members nicht reingekommen und deshalb gucke ich jetzt, ob ich dann das Schwedisch für Immigrants beim schwedischen Staat vielleicht bald anfange.
Mhm. Ja gut, und ich meine, es ist die Umwelt, die man ja dort auch hat. Also
genau. Ja, genau. Wir haben schon im Büro die eine, die Schwedin schreibt immer schon ein schwedisches Wort des Tages an unser Whiteboard, das wir haben.
Was war das heute?
Atvisla pfeifen.
Ah, okay. Was heißt ich pfeife? Also wie wird das?
Ah, das ist eine gute Frage.
Du pfeifst, er pfeift.
Verändert sich's nicht? Ja, Atvisla.
Wir werden es in den 4 Jahren rausfinden.
Ja, wir werden es nächstes Mal schon rausfinden.
Sehr schön. Gut, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Nein, tatsächlich nicht. Aber dann stelle ich dir jetzt die Abschlussfrage. Chris, was war 1912?
Das habe ich null vorbereitet. Auch schon sehr viel Ideengeschichte in 1912. Viel mehr als Umweltgeschichte.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.